Wir machen weiter mit unserer iOS-Serie und heute sprechen wir mit Alper Icel, dem Geschäftsführer von Monde de Fleur, darüber, was in den letzten Wochen und Monaten bei Ihnen so los war.
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adsventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Moin Alper, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns zu sprechen. Freut mich sehr. Ich steige direkt ein mit einer Frage. Ihr verkauft ja Blumenboxen, jetzt aus meinem Wortlaut mal gesprochen. Warum denn Blumen und warum denn überhaupt Rosen?
Ist eine etwas weit zurückgreifende Geschichte, die damals durch meine damalige Freundin entstand, die ein Blumenfan war. Und vor ungefähr 5 Jahren, als wir Monde Fleur gegründet haben, kam die Idee von konservierten Blumen. War ein ganz neues Ding. Hat sich aus Dubai nach Amerika entwickelt und aus Amerika dann nach Europa Stück für Stück. Und die Idee fand ich einfach so außergewöhnlich, dass man endlich mal den altbackenen Floristikbereich, die altbackenen Blumen, die man einfach beim Floristen um die Ecke kriegt, endlich mal weiterentwickelt nach Jahren. Und dass dann die Idee in Europa noch nicht angekommen war, hat mich dann einfach dazu gebracht, diese Idee aufzufassen und endlich mal hier nach Deutschland zu bringen. Deswegen, es war so eine Kombination aus meiner Leidenschaft, etwas zu entwickeln, etwas zu machen, plus meiner damaligen Freundin, die eh auf Blumen stand. Und ja, so entstand die Kernidee von Monde de Fleur.
Okay, verstehe. Das heißt, kommst du ursprünglich auch aus der Floristik oder bist du da quasi so ein Quereinsteiger?
Eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich eher der Wirtschaftsingenieur und habe mit Blumen eigentlich gar nichts zu tun. Mich hat einfach nur die Idee der konservierten Rosen so sehr gereizt, dass ich mich in das fremde Feld gewagt habe.
Okay, verstehe. Und war es dann irgendwie von Anfang an klar, dass du gesagt hast, ja, dann muss ich damit auf jeden Fall auch ins E-Commerce rein, muss ich irgendwie D2C aufbauen oder hat sich das dann so im Laufe der Zeit ergeben?
B2C oder allgemein Online-Shop war für mich von rein klar. Die Idee entstand schon vor Monde Fleur. Monde Fleur war dann nur der perfekte Moment oder die perfekte Idee, um es dann wirklich umzusetzen.
Perfekt. Okay. Gut, jetzt sind wir ja ein Facebook- und Instagram-Advertising beziehungsweise ein Paid-Social-Podcast, um es ein bisschen weiterzufassen. Ich gehe davon aus, dass ihr dann relativ zeitnah nach dem Launch auch Ads geschaltet habt und da würde ich gerne mal einsteigen. Was ist denn passiert? Hat es irgendwie auf Anhieb funktioniert? Habt ihr das auf Anhieb in euren Umsätzen bemerkt? Wann war das denn? Erzähl mal so ein bisschen den Anfang.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich damals in den Anfängen von Monde Fleur super, super, super unerfahren war, sowohl im Bereich Ads als auch im Bereich Shop und Co. Also ich war wirklich ein Neuling und bin ins kalte Wasser gesprungen und musste wirklich alles von Grund auf neu lernen und mir selber beibringen. Hatte minimalen Support von ein paar erfahrenen Leuten, aber sonst war eben alles so ein bisschen learning by doing. Und dadurch, dass wir eben diesen Blumenhype hatten und sozusagen die ersten in Deutschland waren mit 2 anderen Herstellern, war einfach dieser Hype da. Und dieser Hype hat dazu geführt, dass wir sowohl bei Instagram als auch bei Facebook einen riesen Push hatten. Alles sehr, sehr schnell ging. Unsere Follower sind super schnell gewachsen. Wir hatten super viele Besucher von Anfang an. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Ads eben dementsprechend auch gut liefen. Auch wenn die Erfahrung vielleicht bei dem Content, den wir geschaltet haben, bei den Videos, bei den Bildern vielleicht nicht so gut war, auch bei den Ads an sich. Trotzdem kam es durch diesen Hype dazu, dass einfach die Marke sehr, sehr gut ankam und auch die Ads dementsprechend.
Das heißt, ihr habt es dann quasi direkt in euren Umsätzen auch bemerkt, als ihr die Kampagne gestartet habt.
Genau. Also Facebook war von Anfang an der Umsatztreiber eigentlich, Instagram sowieso. Gemeinsam dann mit dem Influencer-Marketing war es einfach die perfekte Kombi. Deswegen ist eines von beiden zu machen, finde ich immer sehr, sehr schlecht. Das heißt, für mich ist die perfekte Kombi wirklich Influencer-Marketing plus Performance-Marketing. Das ist so die perfekte Kombi, die man eigentlich haben kann, finde ich. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Marke an oder auf das Produkt an. Aber bei uns war es einfach das Perfect Match. Es war einfach ideal zusammen. Die Influencer, die ein bisschen das Vertrauen reingebracht haben, plus das Performance-Marketing, was wir dann gleichzeitig geschaltet haben mit dem Retargeting, war es einfach ideal.
Kombiniert ihr das auch tatsächlich direkt dann jetzt in Ads-Manager-Welt gesprochen, also aus der Ads-Welt gesprochen, kombiniert ihr dann Influencer-Marketing-Aktivitäten mit Ads, also Stichwort Branded-Content zum Beispiel, nutzt ihr das?
Genau, jetzt mittlerweile schon, damals nicht. Hätten wir vielleicht damals auch machen können. Ich weiß auch gar nicht, ob es damals schon ging. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Wann war denn damals, um da mal noch reinzuschauen? Also wann ging es denn los?
Damals war 2016. Okay. Also wirklich die Zeiten, wo das Influencer-Marketing so seine Hochzeiten hatte. 2016, 2017. Ist ja mittlerweile ein bisschen schwieriger geworden. Das ganze Feld Influencer-Marketing hat sich so ein bisschen gedreht und gewendet. Aber damals war es eben noch in Hochzeiten, wo es ideal war. Oder sagen wir bezahlbar war. Ja, das war damals so der ideale Zeitpunkt. Hat sich jetzt natürlich, wie gesagt, wir haben jetzt alles ein bisschen geändert. Jetzt setzen wir auch ein bisschen auf Branded Marketing und Branded Ads. Wir kombinieren dann wirklich unsere Influencer mit Branded Ads. Ist einfach die perfekte Kombi, weil wir einfach durch das Vertrauen der Influencer ein bisschen für uns nutzen können. Ist meiner Meinung nach eine so der besten Möglichkeiten, wie man mit so einem Influencer zusammenarbeiten kann.
Auf jeden Fall, also du sprichst mir da aus der Seele. Wir sind da auch ein sehr, sehr großer Verfechter davon, das miteinander zu kombinieren und dann entsprechend halt die Synergie zu nutzen und vor allem den Trust zu nutzen. Also Das kann ich auf jeden Fall so auch nur unterstreichen. Und wie ist es denn aktuell? Also schaltest du aktuell selbst die Ads für euch, für euer Unternehmen? Habt ihr irgendwie Support? Habt ihr ein Team intern aufgebaut? Wie seid ihr da aktuell strukturiert?
Ja, wir sind hier zwei Brands und da haben wir hier ein Team von 10 Leuten ungefähr. Davon beschäftigen sich 2 bis 3 immer nur mit Ads, mit dem Performance Marketing an sich. Und da haben wir auch viele verschiedene Kanäle. Wir testen auch viel aus. Wir haben Pinterest-Tests, wir haben TikTok, wir haben Snapchat, wir haben Instagram, Facebook sowieso als Kern immer. Wir testen da und probieren da sehr, sehr viel aus. Machen alles hier in-house. Hatten es mal zeitweise abgegeben, nicht weil wir es nicht wollten, sondern weil wir einfach mal schauen wollten, was würde eine Agentur oder was würde jemand, der es hauptberuflich macht, an der Performance bewirken können. Also was würde er wirklich schaffen? Würde er es besser machen als wir? Würde er die Klickkosten ändern können? Würde er die Conversion ändern können? Das waren so kleine Tests, die wir gemacht haben. Und da haben wir dann einfach gemerkt, dass wir es nicht brauchen und dass wir es selbst sehr, sehr gut können mittlerweile. Und nach 6 Jahren Testing ist das ganz gut. Also mittlerweile sitzt das wirklich gut und deswegen machen wir alles in-house.
Ja, okay. Ich entnehme dann dem Gespräch bisher, dass das offensichtlich dann auch, also Paid Social, vor allem jetzt wahrscheinlich primär auf Facebook und Instagram, ein großer Treiber für den Umsatz ist und wahrscheinlich auch eine ganz große Menge am Gesamtumsatz ausmacht oder den Gesamtumsatz entsprechend beeinflusst. Kannst du das grob sagen, wie viel das ist? Sind das 50%, mehr, weniger?
Es sind mittlerweile, es kommt nur auf die Zeit an. Jetzt sind wir natürlich wieder in so einem kleinen Sommerloch. Da haben wir dann auch die Ads natürlich runtergeschaltet. Immer in der Sommerzeit, die wir haben, da schalten wir die Ads runter, auf Minimum, mehr oder weniger, und konzentrieren uns dann mehr auf Projekte, neue Produkte, neue Kampagnen, bereiten uns so ein bisschen auf Black Week vor, auf Weihnachten vor. Das nutzen wir in der Sommerzeit. Aber sonst, in der ganz normalen Zeit, wenn wir den Sommer jetzt rausnehmen würden, macht es bei uns, bei Mondefleur ungefähr 50% aus, 50 bis 60, weil wir mittlerweile dort natürlich ein bisschen älter sind. Mondefleur hat sich mittlerweile ein Standing aufgebaut, deswegen funktioniert alles ganz gut, aber ohne Ads kommen wir einfach nicht aus, das geht einfach nicht. Das ist, ich glaube, komplett ohne Ads würden wir einfach untergehen. Also es ist einfach, meiner Erfahrung nach 6 Jahren ist es einfach nicht möglich, einen Onlineshop ohne Ads zu führen, das geht einfach nicht, egal wie man es dreht und wendet. In irgendeiner Weise muss man so oder sowas machen. Die Frage ist immer nur, bei welcher Brand, bei welchem Produkt nimmt man welchen Kanal? Das ist so die einzige Frage, die man hat. Deswegen die Frage, ob man Ads schaltet, dürfte nie gegeben sein. Es müsste einfach nur sein, welcher Weg ist für mich der beste. So, das ist das Ideale. Ich habe auch einige Bekannte und Kollegen, die eben auch Brands aufbauen wollen und machen, am Laufband. Die versuchen es dann auch mal ohne Ads oder mit weniger Ads. Aber es geht einfach nicht, es ist einfach nicht möglich. Deswegen, ohne Ads geht es definitiv nicht. Bei unserer zweiten Brand macht es sogar noch mehr aus. Da setzt der Betrag ungefähr 80%. Da setzen wir wirklich dann mit Ads 80% Umsatz um. Aber das liegt daran, dass die Brand noch wirklich neu ist. Sie ist wirklich sehr frisch, sehr neu, gerade mal 1,5 Jahre alt. Und da setzen wir alles auf Ads. Okay. Da stürzt sich alles auf Influencer-Marketing, definitiv wie immer. Gerade der Bereich Kosmetik dort ist Influencer gestützt. Da gehen wir nur ein bisschen mehr auf die jungen Bereiche wie TikTok und Snapchat, was wir bei Mondefleur natürlich nicht machen, weil einfach die Mondefleur-Produkte im Luxussegment sind und da die junge Zielgruppe nicht ideal ist für uns.
Ja. Habt ihr denn schon auch international Kampagnen dann auch geschaltet oder ist euer Hauptmarkt nach wie vor Deutschland oder der Dachraum?
Ja, also wir bleiben seit jeher wirklich im Dachbereich. Österreich, Schweiz hat schon immer einen großen Anteil gemacht. Man sieht auch sehr, sehr stark, dass die größten Umsatzzahlen oder die größeren Warenkörbe immer aus dem Bereich Schweiz-Österreich kommen, definitiv. Aber der mit Abstand größte Bereich ist immer noch Deutschland. Wird auch immer so bleiben. Wir haben uns wirklich auf diesen Fokus hier, den Fokus gesetzt auf Deutschland. Da wollen wir auch gar nicht raus, weil einfach die Produkte wirklich allerhand gemacht sind und es ist sehr schwierig, ein Produkt wie Mondofleur, wie unsere Glaskuppeln und Co., das sind sehr empfindliche Produkte, das zu internationalisieren war immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir einfach im deutschen Bereich bleiben, weil hier der Transport der Waren einfach einfacher ist.
Ich kann das vielleicht auch für die Zuhörer mal ganz kurz beschreiben. Also ich sehe dich jetzt ja gerade, während wir das aufzeichnen, und du sitzt quasi bei euch im Lager und ich sehe im Hintergrund alle Produkte und ich kann es nur bestätigen, dass da wirklich noch Hand angelegt wird, sagen wir es mal so. Bevor wir über den Elephant in the Room sprechen, so die Änderungen der letzten Wochen und Monate, was so mit iOS passiert ist und wie ihr euch da entsprechend angepasst habt, vielleicht noch eine Frage. Du hattest vorhin gesagt, ihr testet viel und jetzt in der Vorbereitung auf dieses Interview haben wir auch rausgefunden, dass ihr mit WhatsApp einiges schon getestet habt und du da auch schon gesagt hättest, dass das echt einige Bestellungen am Tag generiert. Ich glaube 60 Stück oder sowas zum Zeitpunkt dieses Interviews. Nutzt ihr den Kanal nach wie vor, WhatsApp, zur Kommunikation? Und zweite Frage, kombiniert ihr das irgendwie mit Ads auch? Also schiebt ihr irgendwie Traffic über Ads in WhatsApp beispielsweise?
WhatsApp nutzen wir wirklich schon seit Tag 1. Wir haben wirklich seit 2016, 2017 haben wir WhatsApp auf WhatsApp Business umgestellt und nutzen es seither, um jedes Mal mit den Kunden zu kommunizieren. Die Idee von WhatsApp kam auch direkt, weil ich einfach wusste, erfahrungsgemäß, wenn man Menschen kennt, weiß man, dass Menschen vielleicht nicht immer die offensivsten sind. Das heißt, jemand will nicht immer dringend telefonieren müssen. Telefonieren ist mittlerweile in unserer Zeit nicht mehr so ein Zwang geworden. Die Leute schwanken auf Nachrichten, WhatsApp, E-Mail. Das ist den Leuten mittlerweile erfahrungsgemäß, auch statistisch gesehen, ein bisschen lieber. Deswegen war uns dann sehr wichtig, dass wir eben so einen Kanal auch direkt haben. Der Messenger von Facebook war ein bisschen schwierig, weil eben viele Menschen von Facebook auf Instagram umgestiegen sind. Deswegen war der Messenger von Facebook jetzt nicht ideal für uns. Aber wir wussten einfach, dass einfach so gut wie jeder Mensch einfach WhatsApp benutzt. Deswegen war das einfach die perfekte Quelle. Und seit jeher benutzen wir es wirklich als Hauptquelle zur Kommunikation. Ob es jetzt um Kunden geht, die wir schon haben, die nach ihren Produkten fragen, oder nach Kunden eben, die Kunden werden wollen, ist WhatsApp definitiv mit Abstand der größte Kommunikationskanal für uns. Und lediglich 10% aller unserer Kunden rufen dann wirklich an. Das heißt, wir kommunizieren fast zu 90% nur per E-Mail und WhatsApp. Deswegen hat sich heute auch gar nicht geändert. Das heißt, dieses Jahr ist es immer noch so, dass wir WhatsApp am meisten verwenden, weil da auch das Bilder hin und her schicken, Videos hin und her schicken, den Kunden ihre Bestellung sogar kurz Versand einmal zeigen zu können, dafür ist WhatsApp einfach ideal. Dadurch, dass wir auch ein sehr emotionales Produkt haben, was wirklich rein auf das Visuelle geht, sind Bilder und Videos sowieso das A und O. Und da war dann WhatsApp immer ideal. Leider konnten wir es mit Ads nicht wirklich verbinden, weil da immer so ein es war einfach ein bisschen problematisch, WhatsApp als Marketingkanal wirklich offiziell zu verwenden. Das sagt so ein bisschen an Deutschland an sich. Aber sonst als Kommunikation ist es einfach ideal.
Ja. Spannend. Okay. Interessant zu hören, dass ihr da tatsächlich echt so einen ganz großen Teil da noch abwickelt, der Kommunikation. Aber das macht ja natürlich auch Sinn. Also mir würde es genauso gehen, dass ich jetzt auch keine Lust hätte, da irgendwo zu Zeiten von 9 bis, keine Ahnung, wann irgendwo anzurufen, sondern ich bin ja viel flexibler einfach auch als Kunde. Genau. Macht total viel Sinn. Gut, dann lass uns mal rüberwechseln in den anderen Themenbereich und so ein bisschen über ein Thema sprechen, was uns auch im Podcast ja an sehr, sehr vielen Stellen begleitet und so gut wie jeden Werbetreibenden vermutlich begleitet hat in den letzten Wochen und Monaten. Und so wie du sagst, man am Ende wenn man online verkauft, auf jeden Fall mit Ads unterwegs sein sollte. Und spätestens dann das Thema iOS-Update, zumindest für die Social-Welt, ein doch präsentes Thema war, sagen wir es mal so. Mal eine ganz offene Frage, wie habt ihr denn so die Änderungen in den letzten Wochen und Monaten irgendwie wahrgenommen? Habt ihr irgendwas auf euren Kampagnen gemerkt oder war das vielleicht für euch dann dadurch, dass ihr ein bisschen antisaisonal dann im Sommer vielleicht unterwegs wart, gar nicht so sehr zu spüren?
Ja, da kann ich auch ganz offen und ehrlich sein. Wir waren sehr unvorbereitet auf das Thema. Wir wussten, es kommt. Wir wussten aber nicht wirklich, was wir machen sollen oder ob wir was ändern sollen. Deswegen war unsere Einstellung, wir gucken es uns erstmal an. Wir gucken, was passiert. Wir schalten unsere Ads weiter wie gewohnt. Und ich muss zugeben, dass sich wirklich für uns nicht viel verändert hat. Wir merken fast gar nichts eigentlich. Das heißt, unsere Zahlen sind eigentlich gleich geblieben. Jetzt könnte man natürlich auch die andere Seite der Medaille sehen und sagen, gut, vielleicht waren die Zahlen ja vorher schon nicht so ideal, dass sie sich einfach deswegen vielleicht nicht verändert haben. Aber eigentlich sind die Zahlen, die wir haben, echt gut, was der Ad Manager so hergibt. Und wir haben jetzt von dem neuen System oder von der Umstellung einfach so gut wie nichts gemerkt. Deswegen haben wir auch jetzt nicht wirklich viel verändert und schalten immer noch gleichbleibend weiter. Auch die anderen Kanäle, die wir bespielen, wie Pinterest und Snapchat, auch die sind gleich geblieben. Deswegen hat sich für uns in dem Bereich wirklich nichts verändert, was wahrscheinlich jetzt eher der Ausnahmefall ist, glaube ich.
Glaube ich schon, ja. Also das kann ich auf jeden Fall auch von meiner Seite sagen. Ich glaube, es ist so ein bisschen 80-20. 80% sind betroffen, 20% so ein bisschen daran vorbeigekommen oder nicht so stark, zumindest betroffen auf jeden Fall davon. Das ist auf jeden Fall eher ein unüblicheres Bild, was du hier zeichnest, glaube ich. Zumindest ja. Auch das, was ganz viele Zusendungen, Fragen und E-Mails und so weiter in unsere Richtung irgendwie beinhaltet haben. Heißt das also, ihr habt dann quasi einfach mal abgewartet und dann nach wie vor irgendwie nichts angepasst, was Attributionsfenster anbelangt, nichts angepasst, was Tracking anbelangt? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Wir haben da wirklich erstmal gar nichts angefasst. Wir wussten, die Schrauben, die wir drehen hätten müssen, um vielleicht etwas anzupassen. Wir haben nur das Nötigste gemacht, um einfach Facebook drauf vorzubereiten, unseren Kanal drauf vorzubereiten, nur das Nötigste eingestellt. Aber an den Kampagnen an sich haben wir eigentlich nichts verändert. Das heißt, Attributionsfenster und alles ist einfach gleich geblieben. Und ich muss sogar sagen, und das klingt auch wieder komisch, dass einige der Anzeigen, ich glaube, es sind 3 oder 4, sogar besser geworden sind nach der Umstellung, was uns so ein bisschen gewundert hat. Das heißt, im Retargeting-Bereich sind wir sogar noch besser geworden als vorher. Wieso genau, kann ich dir leider auch nicht sagen, da bin ich jetzt auch überfragt. Vielleicht sind einfach die iOS, die Apple-Kunden nicht unsere Kunden, ich weiß es nicht.
Habt ihr euch das mal angeguckt? Also habt ihr mal irgendwie in Google Analytics angeschaut, wie hoch der iOS-Share bei euch ist?
Ja, haben wir. Eigentlich war er gleich. Das heißt, es war wirklich 50-50 fast. Ich glaube, es waren 55 und der Rest eben, aber es war fast gleichbleibend. Deswegen wundert es mich so ein bisschen. Und wir können es auch nicht erklären. Wir nutzen auch ein relativ cooles Tool namens, ich weiß nicht, ob man jetzt hier auch Tools sagen kann, wenn nicht.
Selbstverständlich. Alles wird hier rausgehauen, das geht.
Hau raus. Ja. Zum Tracking benutzen wir zum Beispiel Oribi. Weil Oribi für uns so, wir haben schon mehrere Sachen getestet, aber Oribi war bisher so das beste Tool, das wir hatten, was eben sehr, sehr aussagekräftig war und immer noch überschaulich. Und da gucken wir einfach, wir testen das wirklich jeden Tag und wir gucken jeden Tag in unsere Funnels und jeden Tag in unsere Kanäle, um dann wirklich zu sehen, wo sind die Schwankungen, wo können wir dann arbeiten. Aber so merkwürdig es auch klingt, haben wir in dem Bereich wirklich fast nichts gemerkt.
Ja, umso besser. Also umso besser,
definitiv.
Es gibt die Fälle, das ist auch da sozusagen für alle anderen, die eben betroffen sind, sozusagen sind das die Hoffnungsschimmer. Es gibt sie, ich kenne sie auch, aber sie sind eher die Ausnahme. Ich glaube, ein ganz großer Teil ist auf jeden Fall schon davon betroffen und musste sich anpassen. Vielleicht seid ihr ja von der Struktur her, da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, von der Struktur her, wie ihr Kampagnen baut, ja davor schon sozusagen gut aufgestellt gewesen, dass das eben jetzt halt danach auch gut funktioniert. Aber noch eine Frage, bevor wir so über die Kampagnenstruktur und Co. nochmal sprechen. Tracking, hattest du gerade schon gesagt, messt ihr wie bewertet ihr eure Kampagnen aktuell? Schaut ihr irgendwie aus einer Mischung auf Ads Manager und externem Tracking? Habt ihr Google Analytics? Wie messt ihr das aktuell?
Ja, wir haben verschiedene Quellen. Das kommt bei uns aber auch sehr stark auf die Kampagnen an. Wir haben hier, wie gesagt, ein 10-Mann-Team und von diesem Team machen ungefähr 3 Mädels den ganzen Tag nichts außer Content. Das heißt, wir gehen extrem stark auf Content-Management und Content-Marketing. Das heißt, wir hauen da Videos und Bilder am Band raus, weil wir einfach zur Abwechslung brauchen. Wir wollen einfach unsere kommenden Kunden oder bestehenden Kunden einfach nicht langweilen. Die Marke, sowohl die Marke Fake, die andere, als auch Monofil, wir setzen sehr viel auf Content. Das heißt, viele Bilder, viele Emotionen, viele schöne Videos, die dann für sehr viel Abwechslung sorgen und die vielleicht dann ein bisschen Abhilfe schaffen. Und je nachdem, was für Kampagnen wir haben, bewerten wir dann auch jede Kampagne anders. Unser Haupttool ist, wie gesagt, Oribi. Oribi sagt uns immer, gibt uns so ein gutes Overview, wie alles läuft, wo alles herkommt und wo wir dran schrauben müssen, um es noch besser zu machen. Aber fast alle Kampagnen bewerten wir nach Conversion. Wir schalten fast nur Conversion-Kampagnen und Retargeting. Das Bewerten da ist relativ easy, relativ einfach. Wir gucken immer nur, an welchen Stellen wir schrauben müssen, um eben die Conversion zu verbessern. Und das sind meistens wirklich weniger die Bilder und Videos als die Texte, die wir ändern. Trotzdem ist unser Hauptaugenmerk natürlich immer noch das Video, weil das Auge ist immer mit in unserem Fall. Und das Auge ist entscheidend, deswegen sind bei uns Videos das A und O. Jetzt bin ich wahrscheinlich so ein bisschen abgeschweift. Aber das Messen machen wir wirklich, es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil wir auch noch immer noch so hart am Testen sind. Jetzt momentan haben wir als Hauptaugenmerk natürlich TikTok, was ein super exklusiver, großer Kanal gerade ist, den wir testen, wo wir gerade extrem auch mit dem Team von TikTok gerade gepusht werden, in beiden Bereichen, bei beiden Firmen. Deswegen, Facebook ist bei uns gleichbleibend, das ist super, es läuft, wir machen das ganz gut, die Conversion stimmt, die Reichweiten stimmen, die Zahlen stimmen, CPC stimmt. Für uns ist gerade nur, sind die neuen Kanäle gerade ein bisschen interessanter, weil die alten Kanäle haben wir im Griff, die laufen, das ist super. Jetzt binden wir noch ein bisschen mehr Bots ein, wir binden mehr TikTok ein, bald gehen wir noch ein bisschen auf den Bereich Snapchat, um ein bisschen zu gucken, ob wir in dem jüngeren Segment auch vorbeikommen oder vorankommen können. Wie schon gesagt, ist eigentlich Mondoflöhe ein relativ hochpreisiges Produkt, weil es eben Handarbeit hier gefertigt wird. Aber wir versuchen jetzt mittlerweile Produkte mit einzubringen, die eben auch das junge Publikum anspringen. Wie zum Beispiel die Kunden, deine Zuhörer werden es jetzt nicht sehen, aber wie der kleine Bär da hinten rechts zum Beispiel.
Ich kann ihn sehen, ja.
Der süße Rosenbär. Das ist ein Produkt, was wir jetzt gerade neu reingebracht haben, was extrem auf das junge Publikum geht. Und da sind wir dann natürlich bei TikTok so ein bisschen eher richtig als mit Instagram. Aber ja, das sind so die Möglichkeiten, die wir nutzen und wie wir sie verarbeiten. Aber Oribi ist definitiv das Haupttool, was wir nutzen, um dann alle Ads, die wir schalten und alle Kampagnen, die wir schalten, dann wirklich zu überprüfen.
Okay, cool. Dann muss ich jetzt natürlich ein bisschen nachbohren, wenn du sagst, bei euch läuft alles wie geschnittenes Brot. Dann darfst du uns jetzt sozusagen den geheimen Knopf verraten, den ihr da gefunden habt. Wenn es bei euch entsprechend wie geschnittenes Brot läuft, also erstmal natürlich perfekt und super cool zu hören. Aber dann lass uns doch mal nochmal so ein bisschen in euren Ad-Account reinblicken. Wir sprechen jetzt über den Facebook-Ad-Account. Und vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen einen Überblick geben, wie ihr die Kampagnen strukturiert. Wie habt ihr die Funnel-Strukturen entsprechend aufgebaut? Gibt es da irgendwie Vorgehensweisen, die sich für euch erprobt haben? Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen tiefer drauf eingehen.
Ja, also wir gehen von jeher, was heißt jeher, seit 3-4 Jahren ungefähr, gehen wir nicht auf den blinden Funnel. Blinden Funnel meinen wir den Funnel, wo wir einfach wirklich rausballern und den Funnel füllen, um dann irgendwann auszuwerten. Wir gehen wirklich auf den Trust-Funnel. Das heißt, die Leute, die wir in den Funnel reinholen, sind dann meistens wirklich die Leute, die wir über Influencer-Marketing reinholen. Das heißt, wir gehen schon vorangehend mit einem bestimmten Trust voran, indem wir eben die Influencer aussuchen, die wirklich passen. Und dazu haben wir ein paar coole Tools hier, die wir dann eben nutzen, um dann wirklich die passenden Leute überhaupt zu finden. Da gehen wir dann wirklich nicht blind rein und suchen blind Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, sondern die sind wirklich über Wochen lang ausgewertet und bevor wir sie wirklich nehmen. Und die sind sozusagen unser treibender Funnel-Magnet. Das heißt, alle Leute, die wir in den Funnel schicken, kommen meistens direkt schon mit Trust rein, dass wir die dann mit verschiedenen Ads und verschiedenen Videos, die wir dann danach dementsprechend zuschneiden, nochmal bespielen und bearbeiten, bis wir dann theoretisch den Kauf bekommen. Deswegen haben wir relativ gute Conversion-Zahlen. Wir testen ab und zu auch mal Möglichkeiten, wo wir wirklich blind auf die Masse gehen und gucken, was passieren kann. Ist aber leider in dem Bereich Mondoflöhe etwas schwieriger, weil die Produkte wirklich, wie gesagt, sehr hochpreisig sind. Deswegen muss man mal gucken, welche Richtlinie wirklich die beste ist. Bei der anderen Firma namens Fake ist es natürlich anders. Da ist der Bereich Kosmetik. Es geht um etwas günstigere Produkte, die leicht zu kaufen sind. Da fahren wir eine ganz andere Kampagne. Da gehen wir wirklich auf die Masse, da wird der Funnel wirklich gefüllt aus allen Bereichen. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, da ist dann wirklich alles, was in den Funnel kommt, dabei. Ohne wirklich Trust. Und dann werten wir in verschiedenen, vielen, vielen Schritten dann mit verschiedenen Videokampagnen, die wir dann jeden Tag, wie gesagt, drehen, die Masse aus und sortieren aus. Und da haben wir einen etwas höheren Wert an der Conversion, etwas höhere Kosten. Aber erreichen einfach viel, viel mehr Leute. Deswegen, man muss mal gucken, welchen Weg geht man. Ob man bei Mondefleur, wo wir am Tag vielleicht maximal 30, 40 Bestellungen überhaupt hinkriegen, weil es eben Handarbeit ist und da dann ein bisschen mehr aussortieren müssen. Oder geht man auf die Masse mit Kosmetik, wo man einfach unsere Kosmetikprodukte rausballern will und dann eben auch die Masse nehmen kann.
Ja,
das sind so die kleinen Unterschiede, die wir immer haben.
Okay, verstehe. Also bei Mondefleur nochmal kurz, um darauf zurückzukommen. Euer Funnel besteht dann primär aus Remarketing-Audiences, genau. Oder Remarketing-Kampagnen, genau. Wenn ich das verstanden habe. Okay.
Genau.
Habt ihr da dann auch verschiedene Remarketing-Tools seitens Facebook im Einsatz? Also nutzt ihr zum Beispiel auch Dynamic-Ads oder ist das alles wirklich dann nur mit Video-Ads in Kombination? Also wirklich nur Conversion-Kampagnen?
Wir hatten es mit Dynamic Ads versucht, hat bei uns leider nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir setzen wirklich mittlerweile zu fast 90% nur auf Videos. Und die funktionieren bisher immer am besten. Bei Fake ist es nicht anders. Fake ist genau das gleiche Spiel. Da sind die Videos einfach nur anders, aber auch da setzen wir komplett auf Videos. Das heißt, wir sind von Dynamics Ads mittlerweile haben ein bisschen Abstand genommen und gehen wirklich nur noch komplett auf Videos.
Okay, verstehe. Und Remarketing bedeutet für euch dann quasi, um ein bisschen technischer zu werden, Remarketing ist für euch dann einerseits natürlich der Website-Visit, nehme ich mal ganz stark an.
Auch, genau.
Etwas als klein, aber auch. Genau, als auch vermutlich, schätze ich mal, wenn ihr viel Influencer-Marketing macht, auch der Touchpoint auf der Plattform, also eine klassische Engagement-Audience von Instagram-Interaktion,
nehme ich an. Ja, definitiv. Okay. Der meiste Teil kommt von Instagram. Wir haben nochmal die Internetseite von uns in verschiedene Ebenen aufgeteilt. Das heißt, der normale Visitor bis hin zum Produktvisitor, bis hin zum Add-to-Cart-Visitor. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele verschiedene Ebenen eingebaut und haben dann wirklich für jede Ebene ein Video oder eine Kampagne. Die ändern sich sehr stark, auch was Rabattierung angeht, Prozente, Geschenke. Das heißt, wir haben wirklich auf jeder Ebene ein komplett neues Ziel, was wir dann verwenden.
Okay. Heißt also, ihr habt quasi dann am Ende im Remarketing doch relativ granulares Setup, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mit den verschiedenen Audiences und Audience-Ausschlüssen und Co., aber dann natürlich mit einem angepassten Messaging auf Ad-Level.
Genau. Richtig? Genau. Also Messaging haben wir jetzt erfahren, das ist so das A und O eigentlich. Dass die Angebote, wir hatten damals die Meinung, dass wir mit Codes und Rabattierung, wie man es eben von Influencer-Marketing kennt, mit Codes viel erreichen, mit Rabattierung viel erreichen. Das war nicht der Fall. Bei uns ging es wirklich eher in Richtung Messaging. Deswegen die Kunden, die wir haben, die dann relativ viel eben ausgeben, lassen sich dann eher mit coolen Geschichten, mit coolen Messaging, mit coolen Ideas locken, anstatt mit kleinen Prozenten oder anderen Geschichten, die wir geben könnten. Deswegen gucken wir dann sehr stark, mit welchem Kunden haben wir es zu tun, auf welcher Ebene. Und dementsprechend richtet sich dann immer das Video eben perfekt nach dem Kunden.
Okay. Habt ihr euch mal angeguckt, jetzt nochmal ganz kurz, muss ich nochmal auf das iOS-Thema zu sprechen kommen. Ja. Habt ihr euch mal angeguckt, wie sich die Retargeting-Reichweite verändert oder hat die sich bei euch verändert, jetzt für Website-Custom-Audiences ganz speziell?
Ja, die hat sich tatsächlich verändert. Die ist ein bisschen kleiner geworden, definitiv. Das merkt man schon. Aber die Zahl an sich oder der Erfolg an sich hat sich nicht wirklich verändert. Wir hatten auch viel erwartet. Wir dachten wirklich, dass wir dann extreme Einbrüche kriegen werden. Aber das Problem ist, dass der Wechsel von iOS auch genau im Sommer kam, im Sommersegment. Und dieser Bereich eh immer ein bisschen geringer bewertet wird und die Umsätze da eh ein bisschen runtergehen. Mhm. Weil einfach das Sommerloch immer das gleiche ist für jeden Shop oder für fast jeden Shop. Deswegen hat sich aber zum vorangegangenen Sommer letzten Jahres einfach nichts verändert. Jetzt muss man natürlich gucken. Letztes Jahr hatten wir den Fall Corona, was sehr viel ausgemacht hat. Kann man dann überhaupt das letzte Jahr als Richtlinie nehmen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir nicht so den perfekten, idealen Vergleich. Und einen Sommer zu nehmen, der vielleicht 2 oder 3 Jahre zurückliegt, ist auch kein Vergleichswert. Deswegen haben wir da ein bisschen so die Probleme des Vergleichs. Dass der Sommer allgemein immer runtergeht, war immer klar. Deswegen ist er auch jetzt auch mit dem Wechsel eben gleichmäßig runtergegangen wie letztes Jahr. Aber wie gesagt, kam da das Problem eben mit Corona. Mhm. Bei beiden Marken hat Corona sich sehr, sehr unterschiedlich ausgewirkt. Bei der Kosmetikbranche natürlich ein bisschen mehr, weil einfach die Leute weniger rausgegangen sind, weniger Partys, weniger Bars, weniger Action. Da natürlich hat man es mehr gemerkt. Im Bereich Mondefleur eher weniger, weil es da eher um Geschenke geht, da geht es eher um den besonderen Moment, das spezielle Geschenk, das kann man sich auch während Corona kaufen. Deswegen hat man da eher im Kosmetikbereich ein bisschen mehr gemerkt.
Okay, cool, dann haben wir jetzt ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr da ganz gut durchgeschippert seid, würde ich sagen, durch die letzten Wochen und Monate und du sprichst mir natürlich so ein bisschen auch aus der Seele zu sagen, es ist sehr, sehr, sehr schwer, das Jahr 2020 irgendwie als eine Benchmark zu nutzen.
Genau.
Und damit irgendwie einen Vergleich anzustellen, weil 2020 halt extrem besonders war. Auch 2021 ist nach wie vor besonders, aber trotzdem ist es natürlich halt ein super, super schwerer Vergleich, weil ja sich so vieles da entsprechend dann geändert hat. Alleine im Mediennutzungsverhalten und ganz viel anderes noch. Lass uns aber mal so trotzdem versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu blicken und vielleicht so in die greifbarere Zukunft zu blicken, und zwar in die nächsten Monate, die vor uns stehen, blicken, die für euch sicherlich ja dann auch bei eurem Produktsortiment sehr, sehr, sehr relevant sein werden. Q4 steht vor uns. Glaubst du, dass ihr da von der Vorgehensweise her, von eurer Herangehensweise, von eurem Approach her dann dieses Jahr was ändert? Oder sagst du, wir fahren bisher mit einer unveränderten Strategie so gut, wir werden auch dieses Jahr wieder eine Q4-Planung haben, die ähnlich ist wie letztes Jahr?
Ja, wir haben die Planung jetzt schon fast vollendet und arbeiten nur noch so ein bisschen an der Planung. Verändern wird sich auf jeden Fall definitiv was, weil wir einfach gemerkt haben, dass der Kanal Instagram oder nicht Instagram direkt, sondern eher Influencer Marketing so ein bisschen an Qualität verliert. Das heißt, die Influencer an sich erreichen eine oder haben mittlerweile eine so große Menge erreicht an Influencern, dass es mittlerweile so ein bisschen an der Qualität leidet. Deswegen haben wir den Bereich Influencer Marketing so ein bisschen gesenkt, haben den ein bisschen untergestaubt, haben ein bisschen mehr in Richtung Performance Marketing was gemacht oder reingepumpt. Und das werden wir auch weiterhin führen. Also wir wollen schon bis nächstes Jahr den Bereich Influencer Marketing fast komplett stoppen. Weil einfach die Zahlen in dem Bereich für uns nicht mehr so sind, wie sie mal vor 3 Jahren waren. Der Bereich hat sich sehr, sehr verändert. Das Influencer-Marketing an sich hat sich sehr, sehr verändert. Die Zahlen und Kosten haben sich extrem verändert, was den Bereich angeht. Deswegen ist er für uns nicht mehr lukrativ. Deswegen bauen wir in beiden Bereichen, sowohl Monofleur als auch Fake, gehen wir mittlerweile nur noch auf den Community-Standbaum. Das heißt, wir bauen uns eine Community auf, weiten diese Community Step-by-Step aus und nehmen nur noch kommende Influencer, das sind dann meistens etwas kleinere Influencer, nicht direkt Mikro, aber ein bisschen größer als Mikro, die bauen wir dann zu Brand Ambassadors aus, zu Markenvertretern und nutzen dann die als Leitbild theoretisch. Wir gehen sehr, sehr viel auf Events, was natürlich dieses Jahr sehr schwierig war, auch letztes Jahr. Deswegen war der Plan eigentlich, das war die Planung vor Corona, dass wir sehr, sehr viel auf Kontakt setzen. Sehr, sehr viel auf Community, Kontakt, Events, Veranstaltungen. Das war eigentlich das Hauptziel, konnten wir natürlich alles nicht machen. Deswegen haben wir dann die Kampagne mit dem Influencer-Marketing beibelassen, dass wir eben das normale Influencer-Marketing weiterführen. Aber eigentlich wollten wir das grundlegend verändern. Das passen wir jetzt gerade an. Für dieses Jahr, also Quartal 4, wird es noch ähnlich sein wie bisher, aber ab nächsten Jahr passen wir dann das Influencer-Marketing komplett um. Ich kann nicht genau sagen, was wir machen, noch nicht, aber wir haben es komplett angepasst. Ich glaube, wir werden auch eines der ersten Unternehmen sein, die das machen in dem Bereich, weil eben die meisten immer noch drauf setzen. Und ja, Influencer-Marketing ist definitiv wichtig, aber unserer Meinung nach nicht mehr so, wie es mal war. Und deswegen haben wir verschiedene andere Strategien entwickelt, die wir dann ab nächsten Jahr anwenden wollen.
Okay. Ist das eine stärkere Verzahnung auch noch mit Ads? Oder?
Definitiv. Ja? Also okay. das Thema Ads wird niemals aussterben, das ist fest überzeugt. Ob wir jetzt in irgendeinem B2B-Laden gelistet sind, wie jetzt nur als Beispiel, Rossmann, Zalando, Co. Und dort Ads schalten und Werbung schalten, ob wir auf Amazon sind, dort Ads schalten oder ob wir einfach nur bei Facebook Performance-Marketing schalten, man kann es nicht, es geht nicht ohne. Also wir werden immer darauf angewiesen sein. Meiner Meinung nach ist aber Facebook immer noch mit Abstand die beste Plattform, einfach nur, weil dort das Targeting immer noch am penibelsten und besten geht. Wir haben, wie gesagt, auch Snapchat getestet, wir haben auch TikTok getestet. Dort war es leider nicht annähernd so passend, wie wir es gerne hätten oder wie wir es von Facebook gewohnt waren. Deswegen, ob wir jetzt Facebook mit den nächsten Jahren etwas senken werden oder steigen werden, das weiß ich noch nicht. Aber es wird niemals verschwinden. Also wir werden niemals drum kommen, Facebook beizubehalten. Ob es nur Retargeting ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es wird immer da sein.
Wenn wir nochmal über Q4 sprechen und vielleicht dann über die Black Week, Black Friday, wie auch immer dieses Event dann bei euch genannt wird, fahrt ihr da dann auch die Strategie nur zu sagen, ich mache nur Retargeting auf Facebook oder geht's da dann auch ins Prospecting, also in Neukunden-Audiences rein?
Da geht's auf jeden Fall auch zu den Neukunden, nur nicht mehr auf dem Weg, wie wir ihn kennen. Also wir werden dann nicht Facebook benutzen, um Neukunden zu bekommen, weil einfach da die Kosten sehr, sehr hoch sind. An Black Week und Weihnachten sind sie aber definitiv besser. Das heißt, sie sind angenehmer, das heißt, sie sind noch bezahlbar. Deswegen werden die auf jeden Fall, wir werden es auch definitiv auch über Facebook machen. Das heißt, Neukunden werden wir auch über Facebook generieren, auch über Instagram. Wir werden nur viel, viel mehr Kanäle auf einen Schlag mit einbeziehen. Das heißt, da werden wir dann wirklich die Bombe rausholen, damit einfach möglichst viel passiert. Jetzt gehen wir noch ein bisschen so den kleinen, penibelen, engen Weg und targetieren sehr, sehr genau und sehr, sehr detailliert. Das werden wir dann zu Black Week ändern und dort ein bisschen mehr die Masse erreichen können, weil einfach das Angebot so heftig sein wird, dass wir auch jeden erreichen können.
Ja. Wie schafft ihr das dann kapazitär, wenn du sagst, ihr seid aktuell irgendwo so bei 40 Bestellungen am Tag gedeckelt? Wie schafft ihr das kapazitär dann während den Wochen und Monaten?
Da wird es ein bisschen schwieriger. Da geht es dann auch ein bisschen mehr in Richtung Limited Editions. Das heißt, die Sachen sind dann wirklich auch irgendwann zu Ende, weil wir es sonst nicht schaffen würden. Deswegen, wir nutzen dann die Taktik der Limitierung, die dann dafür sorgt, dass wir es überhaupt schaffen, gefühlt.
Okay.
Bei Fake ist es natürlich noch ein bisschen anders. Da gehen wir voll auf die Masse. Ist ein anderes Produkt. Ist einfacher zu verschicken, einfacher zu handeln. Ist bei beiden Produkten eben wieder komplett verschieden. Aber definitiv ist die Black Week, die mal Black Friday war, jetzt Black Week, wahrscheinlich bald Black Month. Irgendwann wird es ein Black Year. Das ist immer noch die stärkste Zeit, definitiv mit Abstand. Bei Mondo Fleur ist Christmas genauso stark, würde ich jetzt behaupten. Bei Fake ist aber die Black Week an sich definitiv stärker.
Okay. Wie lange habt ihr geplant, dieses Jahr die Aktion zu fahren? Macht ihr eine Woche länger, kürzer?
Wir werden wieder eine Woche machen. Genau wie letztes Jahr werden wir es gleich behalten. Länger als eine Woche finde ich ein bisschen zu viel. Das geht schon ein bisschen ins Lächerliche, wenn man das dann ein bisschen oder noch weiter ausweitet. Aber der Black Friday an sich wird natürlich der Mega-Knaller wieder. Der wird es ein bisschen hervorheben. Der wird nochmal was ganz Besonderes. Aber sonst wird die Black Week an sich gleich bleiben.
Okay. Es gibt schwarze Rosen am Black Friday.
Definitiv. Die schwarzen Rosen, man glaubt nicht, aber die sind auch relativ angesagt. Ja. Die wird es dann in dieser Woche nochmal in einem besonderen Erscheinungsbild geben.
Okay. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein.
Definitiv, definitiv.
Ja, aber also was du sagst mit so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out, hat, glaube ich, noch keiner Kampagne geschadet. Von dem her ist das sicherlich ein ganz guter Ansatz. Okay, dann ein bisschen weiter noch geblickend in die Zukunft zum Abschluss. Jetzt auch unter anderem getrieben durch das iOS-Update, vielleicht getrieben durch die ganzen Privacy, ich sag's mal so, Initiativen von allen Seiten, gesetzlich als auch von Plattformen. Was glaubst du, wie sich das Performance-Advertising verändern wird? Jetzt auf Facebook, auf Instagram, aber gerne auch auf anderen Plattformen.
Ja, ich glaube, es wird noch um einiges schwieriger. Das war jetzt der erste Schritt, iOS ist der erste Schritt, Google wird nachziehen, die anderen werden alle nachziehen. Die Privatisierung wird noch enger und noch schwieriger. Deswegen werden sich alle Marken so ein bisschen umschauen müssen und umgucken müssen, was sie machen. Wir sind auch gerade dabei zu schauen, was passieren kann, wenn der Fall eintrifft, dass alles ein bisschen schwieriger wird und nicht nur iOS, sondern auch Google nachzieht und Co. Es ist noch schwierig zu sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, es wird definitiv ein bisschen schwieriger für uns Marketingtreibende oder für Leute im Performance-Marketing, daran vernünftig Hand anzulegen. Wir arbeiten dann und benutzen eben andere Kampagnen, die wir jetzt gerade aufbauen. Und ich glaube, unsere Taktik mit der Community, die wir aufbauen, ist eigentlich eine gute Ausweichmöglichkeit, um beim Performance-Marketing auszuweichen. Wenn man die Community erstmal hat und wenn man eine Community aufgebaut hat, die eine bestimmte Größe hat, kann man beim Performance-Marketing verzichten und ein bisschen runterstauben. Das ist so die Taktik, die wir gerade fahren. Deswegen gehen wir extrem auf Community, wir gehen extrem auf Branding, wir gehen extrem auf Marke, um dann eben im Performance-Marketing ein bisschen nachlassen zu können, wenn es sein muss. Machen wir noch nicht, aber wenn dann der Fall kommt und wir es müssen, dann haben wir so ein bisschen die Ausweichmöglichkeit. Viele andere Wege haben wir noch nicht, aber wir gucken wirklich, wir machen hier alle zwei, drei Wochen immer ein Meeting und gucken, welche Maßnahmen noch gehen würden. Wir versuchen verschiedene Tools, wir gucken uns neue Tools an, wir reden mit anderen Firmen und Gründern und tauschen uns da aus, weil über kurz oder lang, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon knallt und passiert oder übernächstes, aber es wird auf jeden Fall passieren. Das war jetzt die kleine Aufwärmphase mit iOS, glaube ich. Aber ich meine, dass es eben relativ schnell gehen wird, dass alle nachziehen.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, in dem Fall nichts ist konstanter als der Wandel in dem, was wir hier tun. Und das wird auf jeden Fall so weitergehen. Alper, mega. Vielen Dank für die ganzen Insights. Vielen Dank, dass du auch mit uns dein ganzes Wissen, deine ganzen Insights geteilt hast. Alles dazu wie immer auf adventure.de/podcast und dir, Alper, noch einen schönen Tag und vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war super und ich hoffe, ich konnte allen anderen ein bisschen helfen.
Und wer zur Black Week ein paar schöne Rosen möchte, der schaut dann bei Monte Fleur vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de. Bis zur nächsten Folge.